einen Text aus 1. Thessalonicher 5, Vers 6 und folgende. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Wir singen noch ein Lied im
heutigen Gottesdienst. Vor der Predigt möchte ich darauf hinweisen, dass die neueste SDH-Perspektive auflegt, hinten beim Ausgang links auf dem kleinen Tisch und auch der Flyer mit der Einladung zur diesjährigen Abschlussfeier, die wird dieses Jahr am Samstag sein, nicht am Sonntagmorgen oder am Sonntag wie sonst, von gestern in 3 Wochen. Amandus hat heute Heiden die Predigt und er hat mir gesagt, er würde am nächsten Sonntag hier eine Muttertagspredigt bringen. Den habe ich dann hin und her überlegt. Hat das aber jetzt so präzisiert, dass er speziell eine Nicht-Muttertag-Predigt bringen wird, das heißt speziell für die Frauen, die eben, wie Helmut vorher gesagt hat, nicht Mutter werden konnten. Das ist auch gut so. Ich möchte über einen Text predigen, über den ich hier früher mal gepredigt habe, aber jetzt speziell auch auf die Eltern und die Kinder anwenden. Das ist 1. Korinther 13, Vers 13. Im Neuhebräischkurs, den ich mache, da gibt es so eine Diskussion zwischen Mann und Frau, wer wichtiger ist. Die Frau sagt, alle Männer sind von den Frauen, stammen sie ab, sind von den Frauen geboren. Ohne uns Frauen gäbe es euch Männer gar nicht. Und der Frau sagt, ja, aber der Mann wurde zuerst gemacht, sonst gäbe es euch gar nicht. Und das erinnert natürlich an 1. Korinther 11. Allerdings mit dem Unterschied, dass Paulus als Mann hier sagt, der Mann wurde zwar zuerst gemacht, aber ohne die Frau gibt es den Mann eben auch nicht. Die Männer sind durch die Frau geboren. Also können wir lange streiten darüber, wer jetzt wichtiger ist. Ja, wir können auch darüber streiten, ob es nicht auch den Vatertag geben sollte. In anderen Ländern gibt es denn eben auch. In Südamerika zumindest. Ja, inzwischen ist es ja mit der Mutter auch anders, aber ich denke, das gehört trotzdem nach wie vor, dass wir das Muttersein gerade auch aus christlicher, biblischer Sicht betonen, dass wir das nicht vernachlässigen. Das ist gerade auch heute ein sehr wichtiges Thema. Also wie gesagt, möchte ich die Predigt halten über 1. Korinther 13, Vers 13. Kann man sich sogar ganz leicht merken. Kapitel 13, Vers 13. Ich habe ja heute einen besonderen Tag mit meinen 2 Frauen. Muttertag und Geburtstag. Fundament für Eltern und Kinder. Dazu folgende Gliederung. Erstens der Glaube als Fundament, zweitens die Hoffnung als Lebensausrichtung und drittens die Liebe als Tragfähigkeit. Ja, wie gesagt, geht es zumindest am Land jetzt auch um den Muttertag. Ich möchte diese Eigenschaften, die hier erwähnt werden, besonders auf uns Eltern beziehen, aber auch auf unsere Kinder. Es geht hier um ganz zentrale Werte. Wir können sagen, um die drei zentralen Werten der Bibel oder Qualitäten, die uns und das Leben unserer Kinder prägen sollen. Es geht hier überhaupt um die Frage, was prägt eine christliche Gemeinschaft? Auch die Ehe einer von Christen, die Familie ist eine christliche Gemeinschaft. Was prägt die christliche Gemeinschaft? Paulus sagt, Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir möchten darüber nachdenken, was das im biblischen Kontext und für uns heute bedeutet, wie diese Eigenschaften uns und unsere Kinder prägen sollten. Erstens, der Glaube als Fundament. Nun aber bleibt Glaube. Der Glaube ist die Grundlage des christlichen Lebens, der persönlichen Beziehung zu Gott, aber auch einer christlichen Gemeinschaft. Er ist die Quelle unserer Beziehung zu Gott. Er ist überhaupt die Quelle unseres geistlichen Lebens. Also das Entscheidende in unserem Leben. Frage ist, wie ist der Glaube das? Was bedeutet Glaube? Das hebräische Wort, das auch im Neuen Testament im Hintergrund steht, heißt Amin, abgeleitet von Aman, beziehungsweise verwandt mit unserem Wort Amen, heißt wörtlich sich festmachen. Der Glaube macht sich fest. Worin? In Gott und in seinem Reden, in seinem Wort. Der Glaube hat in diesem Sinn immer einen Bezug zur Bibel. Die Bibel ist das Fundament, weil sie die Offenbarung Gottes ist. Es gibt keinen Glauben ohne diese Grundlage, ohne die Bibel. Glauben heißt also, dass unser Vertrauen in die Bibel ungebrochen ist, dass unser Vertrauen in die Bibel als das Wort Gottes gestärkt wird und wachsen kann. Nun, ist es aber nicht so, dass alle Menschen einfach diesen Glauben haben. Dass es selbstverständlich ist, dass wir Gott glauben und dass wir auch glauben, dass Gott sich offenbart hat. Nein, viele glauben eben nicht. Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir primär mit ihm Gemeinschaft haben sollen. Und aus dieser Vertrauensbeziehung zu Gott heraus leben sollen in dieser Welt. In unserer Beziehung zu Mitmenschen, in unserer Beziehung in dieser Schöpfung. Gott hat den Menschen gemacht, am Anfang in einer ungestörten Beziehung zu Gott. Adam und Eva lebten vor dem Sündenfall in einer harmonischen Beziehung zu ihrem Schöpfer. Völlig ungestört. Doch dann kam die Versuchung und sie sind leider gefallen. Der Versucher sagte, ja, da weiß man ja nie so genau bei Gott, ob er es wirklich so meint, so gut mit euch. Nein, er hat nicht so gute Absichten mit euch. Er hat euch was vorenthalten. Und Adam und Eva sind reingefahren, sind ungehorsam gewesen. Und damit war diese harmonische Gemeinschaft mit Gott zerstört. Die Sünde hat die Beziehung zu Gott gestört. Doch Gott weiß gleich sein kommendes Heil. Er sagt, es wird jemand geben, der den Satan überwindet. Der den, der das Unheil in diese Welt gebracht hat, überwindet und schlussendlich vernichtet. Dass Jesus Christus, der als Sohn Gottes Mensch geworden ist, der in diese Welt gekommen ist, der die Sündenschuld von dir und mir auf sich genommen hat. Der ans Kreuz gegangen ist, damit ich wieder mit meinem Schöpfer, mit Gott, in Harmonie leben kann, in Frieden. Jesus hat also das ganze Erlösungswerk vollbracht, nicht halb, ganz. Und durch den Glauben an ihn werden wir Kinder Gottes. So lesen wir es schon in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, Jesus Christus, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben. An seinen Namen glauben heißt, Jesus aufnehmen. Unser Herz durch ihn Vergebung zu empfangen. Das ist Glaube. Durch Jesus in eine ganz neue Beziehung zu Gott zu treten, zu unserem Schöpfer. Und der Glaube hört natürlich nicht auf, wenn wir Christen geworden sind, wenn Jesus in unser Leben gekommen ist, sondern der Glaube hat damit angefangen und er soll jetzt wachsen. Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2, Vers 20. Das ist eine Definition für Glauben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ein Glaube darf wachsen, und wachsen tut er in der persönlichen Beziehung zu Gott. Das Wort Glaube könnten wir auch mit Vertrauen wiedergeben. Und es gibt kein Vertrauen ohne eine persönliche Beziehung. Wenn ich einen Menschen nicht kenne, kann ich ihm nicht vertrauen. Je mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr kann ich ihm auch vertrauen. Das ist im geistlichen Leben nicht anders. Unser Glaube wächst in der persönlichen Beziehung zu Gott und darf tiefe Wurzeln schlagen. Tiefe Wurzeln. Die Bäume, die ganz tiefe Wurzeln haben und auch in der Trockenheit grünen, wenn der Frühling kommt, und auch dann feststehen, wenn ein stärkerer Sturm kommt. Nicht gleich umfällt wie die Schweizer Bäume. Ja? Wenn man die Bäume rundherum ein bisschen wegnimmt, dann kommt ein kleiner Wind und er fällt um, weil er nicht tiefe Wurzeln hat. Dieser Glaube darf uns Eltern prägen. Ob wir jetzt Oma und Opa sind oder Eltern oder Kleinkinder haben oder Erwachsene oder Großkinder oder Urgroßkinder oder Ur-Urgroßkinder, der Glaube ist ein wichtiges Fundament für uns. Sehr wichtiges Fundament. Und es ist wichtig, dass wir Glauben nicht nur als Tradition leben. Das heißt, Glaube beinhaltet nicht nur gewisse Traditionen, nehme in der Regel, sage ich mal, in der Regel am Sonntaggottesdienst teil. Wichtig. Aber wenn das nur Tradition ist, dann überzeugt das unsere Kinder nicht. Glaube muss persönlich gelebt werden. Studien haben gezeigt, dass Kinder sich oft dort vom Glauben abwenden, wenn sie den Eindruck haben, die Eltern leben nur gewisse Traditionen. Der Glaube ist nichts Persönliches, nichts Lebendiges. Und es ist ganz wichtig, dass unser Glaube unser Leben prägt als Wurzel unseres Lebens, als Grundlage. Und es ist ganz entscheidend, dass wir diesen Glauben an unsere Kinder weitergeben können. In unserer Welt, wo alles wankt und wo Stürme kommen, ist wichtig, dass auch unsere Kinder lernen, tief im Glauben verwurzelt zu sein. Dass sie nicht von jedem Sturm hin und her geschoben werden und wanken. Unsere Zeit ist nicht immer einfach. Und es ist wichtig für uns, dass wir das verstehen, auch für die Jungen. Es ist nicht immer einfach, den richtigen Weg zu finden. Aber es ist wichtig, dass sie gerade da tiefe Wurzeln haben. Dass sie lernen, auch selbstständig vor Gott zu leben, ihren Glauben zu leben. Und das schließt auch ein, dass sie eine innige Beziehung zur Gemeinschaft der Gläubigen haben. Das ist ganz wichtig, auch für junge Menschen, dass sie die innige Beziehung auch zur Gemeinde haben. Und wenn sie in der Gemeinde angenommen sind, wenn man sich freut, dass wir auch junge Menschen haben, die das spüren, dann wird das auch leichter fallen. Der Glaube richtet sich also einerseits auf das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha, aber ist gleichzeitig in die Zukunft gerichtet, mit der Hoffnung verbunden. Damit kommen wir zum Zweiten, die Hoffnung als Lebensausrichtung. Paulus sagt, nun aber bleibt Glaube Hoffnung. Hoffnung ist in der Bibel primär die Erwartung, dass dieses Leben nicht das Letzte ist, dass Jesus Christus wiederkommt. Es ist nicht eine ungewisse Erwartung nach dem Motto, ich hoffe, dass es morgen gutes Wetter gibt, sondern es ist eine gewisse Erwartung, eine Gewissheit. Die Bibel spricht hier von einer Hoffnung, weil ja die Erfüllung noch in der Zukunft liegt. Aber das Wort könnte auch eins übersetzen mit Erwartung, gewisse Erwartung. Wer diese Hoffnung hat, dass Jesus wiederkommt und das irdische Leben nicht das Letzte ist, lebt nicht, sagt Paulus nach dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Denn er weiß, dass es eine Auferstehung gibt. Und Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 2 bis 3, 1. Johannes 3, Vers 2 bis 3, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Wer die Hoffnung hat, wer dieses Ziel hat, Gott zu sehen in Zukunft. So sagt uns das Johannes. Ihm gleich werden wir sein, bei ihm der Herrlichkeit. Der lebt nicht hier in einer egoistischen Selbstbestimmung. Das ist eine ganz andere Lebensausrichtung. Sondern er lebt mit dem Ziel, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und er lebt hier in der Gemeinschaft, und er lebt diese Gemeinschaft in der Gemeinde, in der Familie als Vorschatten des Himmels. Als Vorschatten des Himmels. Paulus sagt, jetzt sehen wir ihn noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Im 1. Korinther 13, 12. Aber wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, Familie und Gemeinde können immer nur ein Vorschatten des Himmels sein. Noch nicht der vollkommene Himmel. Das ist unsere Erwartung, wir werden die Vollkommenheit erleben, aber diese Welt ist noch nicht die Vollkommenheit. Wenn ich diese Gewissheit habe, wenn diese Gewissheit mein Leben prägt, dann wird es meine Beziehung zu mir selbst prägen und meine Beziehung auch zu meinen Kindern, zu meinem Ehepartner, Ehepartnerin. Ich erwarte hier auf Erden noch nicht diese Vollkommenheit. Ich weiß, wir sind alle noch fehlerhaft. Du und ich. Wahrscheinlich du auch, ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, zwei Aspekte können wir dort folgern. Zwei wichtige Aspekte. Erstens, wer diese Hoffnung hat, reinigt sich vor Gott. Er lebt in der Heiligung. Er lebt vom Sieg Jesu über die Sünde. Er nimmt die Sünde ernst, wie Gott das tut, weil er Jesus Christus dafür am Kreuz sterben ließ. Zweitens, wer diese Hoffnung hat, lebt jetzt schon für die Ewigkeit, das heißt für den Bau der Gemeinde Jesu. Denn das ist Ewigkeitswert. Das ist Ewigkeitsfrucht, wenn wir hier Gemeinde Jesu bauen. Diese Hoffnung darf auch uns als Eltern prägen. Ist natürlich mit Kindern nicht immer leicht, manchmal schwieriger, manchmal leichter. Können dankbar sein, wenn Kinder gedeihen. Aber als Eltern dürfen wir wissen, Gott hat einen Plan für unsere Kinder. Nicht primär ich oder wir als Eltern, sondern es sind Gottes Geschöpfe. Und Gott hat einen Plan. Und das heißt, auch wenn es schwierige Zeiten gibt, wenn es in der Schule nicht so läuft und so weiter, dürfen wir wissen, sie sind in Gottes Hand. Und Gott wird ganz sicher zu seinem Ziel kommen. Ja, es gibt Kinder, Eltern, die sagen, dann ja, aus dir wird nichts und so weiter. Das ist sehr problematisch. Wir leben von der Hoffnung. Auch von der Hoffnung für unsere Kinder. Und wir sollten nie sagen, aus dir wird nichts. Das ist keine Hoffnung. Sondern wir sollten Mut machen. Mut machen. Gott kommt ganz sicher zu seinem Ziel. Diese Hoffnung ist sicher neben unserer Kinder auch eine ganz wichtige Grundlage, denn auch ihnen begegnen viele Schwierigkeiten im Leben, ist nicht immer einfach, aber wenn sie von der göttlichen Hoffnung lernen zu leben, dann wird das ihr Leben prägen. Und sie dürfen ein Zeugnis sein für ihre Umwelt. Und damit kommen wir zum dritten, die Liebe als die Tragfähigkeit. Paulus sagt, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Schön und gut, aber die Liebe ist die größte. Warum? Glaube nicht wichtiger als Liebe. Oder die Hoffnung. Warum sagt Paulus, die Liebe ist die größte? Nun, wir müssen den Kontext verstehen. Es geht um zwei Kapitel, 1. Korinther 12 und 14, da geht es um die Fähigkeiten, die Gott den Menschen geschenkt hat, uns Christen geschenkt hat zum Dienen, die sogenannten Gnadengaben oder auch Geistesgaben. Die wurden aber in Korinth falsch eingeordnet. Verbunden mit ihrer vermeintlichen Gotteserkenntnis, sie rühmten sich ihrer Gotteserkenntnis, also manche in Korinth, vielleicht auch nur einige, nicht alle, ganz sicher nicht. Sie sagten, ich habe meine Gotteserkenntnis, Hauptsache ich habe die Gotteserkenntnis, was das für unsere Beziehung bedeutet, ist doch ganz egal. Das war also eine sehr egoistische Einstellung. Eine vermeintliche Geistlichkeit. Ich bin geistlich, ich habe die Gotteserkenntnis, du müsstest auch so geistlich sein, ich. Ist eine arrogante Einstellung, eine überhebliche, keine wahre geistliche Einstellung. Das muss Paulus ihnen klar machen. Sie hatten die wahre Gotteserkenntnis verwechselt mit einer heidnischen Gotteserkenntnis. Sie hatten den Gott der Liebe, der Agape verwechselt mit dem Gott des Eros. Im Griechischen gab es die Gottheit Eros. Eros wird leider auch manchmal mit Liebe übersetzt. Wir denken an Erotik. Aber Eros bedeutet primär, ich brauche den anderen zur Selbstverwirklichung. Das hat nichts mit wahrer Gotteserkenntnis zu tun. Denn Gott ist nach der Bibel Agape, schenkende Liebe, der nicht primär an sich selbst denkt, sondern an unser Wohl. Wir können Agape auch wiedergeben im Sinn von Barmherzigkeit, um des anderen Willen. Das ist wahre Geistlichkeit, wenn wir Gott in seiner wahren Liebe erkennen. Es gibt keine wahre Gotteserkenntnis ohne diese Liebe. Und es gibt keinen wahren, lebendigen Glauben ohne diese Liebe. Denn Glauben heißt, dass Jesus in mir lebt, dass Gott in mir lebt und dass ich sein Wesen auslebe. Jesus weist darauf hin, dass in der letzten Zeit vor seiner Wiederkunft die Liebe in vielen erkalten wird. Matthäus 24, Vers 12. Warum? Weil die Liebe zu Gott erkalten wird. Je intensiver, je lebendiger unsere Beziehung durch Jesus zu Gott ist, desto mehr werden wir auch von seiner Liebe geprägt. Die Frage ist, wie ist es mit uns in der christlichen Gemeinde? Sind wir sogenannte Mitläufer? Die mitmachen, ja, wie gesagt, wenn es geht, gehe ich am Sonntag zum Gottesdienst. Aber dieser Glaube wirkt sich nicht im Alltag aus. Von Montag bis Samstag lebe ich halt wie jeder andere Mensch. Aber immerhin, ich gehe zum Gottesdienst. Was willst du da sagen? Lebendige, echte Liebe können wir nicht aus Gewohnheit weitergeben. Das braucht immer wieder eine Überzeugung. Die kommt auch nicht einfach so von selbst, sondern das verlangt immer wieder einen Entschluss von uns. Wie die Vergebung. Ich entschließe mich zu lieben. Und gleichzeitig bin ich dabei 100% auf Gott angewiesen. Denn wir haben diese Liebe nicht einfach. Paulus schreibt Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, bei der Wiedergeburt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und sie ist nach Galater 5, 22 die erste Frucht des Geistes. Eine Frucht wächst. Die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen, gleichzeitig soll sie wachsen und darf sie wachsen in der Beziehung zu Jesus. Das heißt, wir dürfen uns immer wieder damit beschenken lassen. Zwischen Ehemann und Ehefrau, zwischen Eltern und Kindern, auch zwischen Gemeindeglied und Gemeindeglied dürfen wir uns von dieser Liebe Gottes beschenken lassen. Und das heißt, ich entschließe mich, mit Gottes Hilfe meine Frau zu lieben, auch wo es mir schwerfällt. Das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, dass es auch mal schwer ist zu lieben, wenn man so frisch verliebt ist. Aber das gehört dazu. Und gerade dann ist wichtig, dass beide, Mann und Frau und auch die Kinder, dass wir tief verwurzelt sind im Glauben. Denn da schöpfen wir auch die Liebe, die wir nötig haben. Und diese Liebe dürfen wir und sollen wir an unsere Kinder weitergeben. Das ist eine Liebe, die wir uns nicht verdienen können. Und das bedeutet auch für die Kinder, dass sie merken, dass sie geliebt werden, auch wenn sie schwierig sind. Auch wenn sie mal stachelig sind. Dass sie auch gerade da geliebt werden. Das heißt nicht, dass wir alles gutheißen müssen, dass wir alles einfach, dass wir sie verwöhnen oder keine Grenzen setzen. Das ist was anderes. Das kann Lieblosigkeit sein, wenn wir keine Grenzen setzen. Aber das heißt, dass sie merken, wir nehmen sie ernst. Und wir gehen respektvoll miteinander um. Wir respektieren sie auch als eigenständige Persönlichkeit. Sie merken, sie sind wertvoll, ohne das, was sie leisten. Ich muss nicht viel leisten, damit ich wertvoll bin, damit ich geliebt bin. Und das heißt für uns, dass wir uns auch korrigieren lassen müssen, auch als Eltern. Wir sind nicht fehlerlos. Und ich darf auch mal sagen, es tut mir leid zu meinen Kindern. Kannst du mir bitte verzeihen? Ganz wichtig. Deswegen sagt Paulus, die Liebe ist die größte. Weil ein Glaube ohne Liebe kein lebendiger Glaube ist. Weil eine Hoffnung ohne Liebe keine wirkliche Hoffnung ist. Glaube und Hoffnung prägen unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zum Nächsten. Wenn ich diese Liebe Gottes habe, die in Jesus Christus sichtbar wurde, als Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch wurde und sogar ans Kreuz ging, freiwillig für mich, das ist wahre Liebe. Und diese Liebe darf und soll ich weitergeben, sollen wir als Eltern weitergeben. Und vor allem dürfen wir sie auch selbst erleben, dass wir wissen, ich muss mich als Vater, als Mutter nicht mit meinem Nachbarn vergleichen, nicht mit den Geschwistern der Gemeinde, nicht mit der Frau, nicht mit dem Mann. Gott hat uns unterschiedlich gemacht und ich habe meine Verantwortung für meine Familie und du hast deine Verantwortung für deine Familie vor Gott. Wir sind unterschiedlich und wir dürfen unterschiedlich sein. Es ist immer leichter, die Fehler beim Nächsten zu sehen, als bei den anderen. Man denkt, die anderen, die haben vollkommene Eltern und so weiter. Nur wir nicht. Aber die anderen Eltern sind möglicherweise auch nicht so vollkommen. Auch sie haben ihre Schwächen und auch wir. Aber auch wir haben unsere Stärken. Und wir sind wertvoll, weil Gott uns in Jesus Christus geliebt hat und zu Kindern Gottes gemacht hat. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Der Glaube ist das Fundament. Der Glaube ist die Quelle unseres Lebens mit Gott und auch unseres Lebens hier auf Erden. Der Glaube will unser ganzes Leben prägen nach dem Motto, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Mein ganzes Leben soll von dieser Quelle geprägt sein. Wir leben von der Hoffnung in der Gewissheit, Jesus kommt wieder. Wir werden bei Gott sein. Wir werden Gott sehen. Und wir werden bei ihm der Herrlichkeit sein. Das ist das höchste Ziel des Lebens. Nicht die irdische Selbstverwirklichung, die es ja gar nicht geben kann. Denn wir werden nur unser Leben dann verwirklichen, wenn wir es mit Jesus leben. Weil Gott uns gemacht hat und einen Plan für uns hat. Und es uns, unser Anliegen als Eltern, Gottes Plan für unsere Kinder zu erkennen und den zu fördern. Und dabei ist die Liebe ganz zentral für uns als Familie, für uns als Eltern, dass wir uns von Gott in seiner Liebe prägen lassen, dass wir uns erfüllen lassen, immer wieder neu, und dass wir diese Liebe auch weitergeben. Auch in der Gemeinde dürfen wir diese Liebe weitergeben. Daran wird die Welt erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. Sonst erkennt sie es nicht. Was für ein Zeugnis dürfen wir für die Welt sein? Gott sei Dank. Lasst uns beten. Jesus, du bist am Kreuz für uns alle gestorben. Daran erkennen wir, wie wertvoll wir Gott sind, wie wichtig wir Gott sind, jeder Mensch. Und ich bitte dich, himmlischer Vater, dass du Gnade schenkst, dass wir als Eltern auf dich hinweisen, immer mehr, dass wir deine Liebe weitergeben können. Die Gewissheit, dass du mit uns allen einen wunderbaren Plan hast und dass wir uns gegenseitig darin unterstützen, diesen Plan zu verwirklichen, dass wir uns annehmen, wie du uns angenommen hast und dass wir bereit sind, auch uns zu verändern, zu korrigieren, dass wir nicht primär den anderen verändern wollen, sondern dass wir uns korrigieren. Danke, Herr, dass deine Liebe uns erfüllt und uns prägt.